2. Kulturwelt.
Außerdem spinnen wir unsere Sommerserie mit positiven Utopien weiter. Mit 5 bescheidenen Vorschlägen zur Rettung der Menschheit und mit einem Plädoyer für einen wiederbelebten Humanismus. Und wir fragen uns mit Thomas Vogel, wie wir die alte Tugend der Mäßigung wiederbeleben können. Zuerst aber einer, der über Jahrzehnte hingebungsvoll das Image des Bad Boys der Literaturszene, ja sogar des, wenn auch inzwischen etwas milderen, Berufsjugendlichen gepflegt hat. Wolf Wondratschek wird 75 und hat einen neuen Roman herausgebracht, Selbstbild mit russischem Klavier. Eine Hommage an die Musik und die Freiheit der Kunst. Das klingt schon fast nach klassisch gediegenem Künstlerroman.
Im Kaffeehaus. Alle Tische besetzt, alle Witze erzählt, alle Zeitungen gelesen. Fremde und Einheimische. Die Kellner tanzen. Die Luft, eine brennende Zigarre. An meinem Tisch ein Russe, ein Klavierspieler in jungen Jahren, eine vergessene Berühmtheit.
Der Erzähler, ein Schriftsteller, trifft einen alten Russen, dem Roman zufolge im Kaffeehaus, in Wirklichkeit beim Hauskonzert der Geigerin Dora Schwarzberg aus Odessa. Da funkt es. Den Namen leiht Wondratschek von Anton Tschechows Verleger, dann lässt er diesen Suworin erzählen. Von Kirchenglocken und Wahrsagern seiner Kindheit, von seiner Liebe zum Trinken und zu schönen Frauen, von Konzerten in Paris und Moskau und dem Tag, als ein Parteifunktionär in seiner Wohnung stand und ihm Solidarität mit den werktätigen Massen verordnete, deren Applaus er akzeptieren müsse. Und je mehr Suworin erzählt, umso mehr sind beide Ichs verflochten, bis aus dem Musikerporträt ein Selbstporträt wird.
Natürlich transportiere ich eigene Empfindungen oder eigene Kümmernisse in ein Buch, das ist ganz klar. Ich leihe sie aus.
Früher begann der Tag mit einer Schusswunde, heute porträtiert er einen Pianisten wie Suworin. Früher war er der Biograf von Huren, Boxern, Halbwelthelden und die Stimme einer Generation, die den lyrischen Ballast entrümpelte. Heute widmet er Mara, einem berühmten Stradivari-Cello, einen Roman. Aber für Wolf Wondratschek, den Bewohner von Chucks Zimmer, dessen Gedichte sich 200.000 Mal verkauften, sind das keine Gegensätze. Gegen die Langeweile des Lebens suchte er neue Reize. Das konnten Drogen sein, ein Boxkampf oder die Stimme der Colors.
Und dann auch hier Musica Viva, ganz verdienstvoll der BR. Da hätte mich ja niemand vermutet, weil ich war ja der Mann mit den Cowboystiefeln und den zerrissenen Jeans. Man hat mir wehgetan, aber natürlich war es für diese Leute keine Nachricht, dass ich fast regelmäßig damals in die Musica Viva Konzerte. Musik, die man nicht gehört hat, das ist interessant. Empfindungen, die neu sind, die mir nahe gehen. Nicht sich benehmen wie jeder und zufrieden sein mit allem.
Also Nietzsche und die Beatniks, Ezra Pound und Mohammed Ali, Tschaikowski und Cohn-Bendit. Der frühe Wondratschek kannte sie alle, die Revoluzzer der 60er, 70er, die in seiner Frankfurter Wohnung von der Politik entspannten.
Und vergessen Sie nicht, die politische Bühne ist eine Bühne der Eitelkeit. Und ich habe ganz wenig Eitelkeit.
Wolf Wondratschek, klein, drahtig, unberechenbar. Er sei, sagt er, immer der Mann am Rande gewesen. Boxer brauchen Deckung und er war nie ein politischer, eher ein poetischer Rebell. Für den Dichter sein eine Existenzform ist, das heißt, eine Art zu atmen, sich zu bewegen, auf die Welt zu schauen. Kaffee, Zigaretten und die Schreibmaschine sind seine drei Freunde geblieben. Geblieben sind auch die Themen Einsamkeit, Sehnsucht, die Bühne des Lebens, Frauen und die Musik, wie im neuen Roman Selbstbild mit russischem Klavier.
Also ich meine, der Truman Capote hat ja mal arrogant, aber wunderbar gesagt, ich kann auch nichts dafür, ich werfe Wörter in die Luft und sie fallen in der richtigen Weise aufs Papier. Nicht? Das ist mir auch einige Male schon passiert und ich habe sie immer als ein Geschenk empfunden.
Das klingt, als sei der Bad Boy ein Typ von gestern?
Nein, überhaupt nicht. Nein, nicht. Aber mal ein bisschen die Welt anrempeln war immer wichtig für mich. Nicht? Ich bin auch sehr ungnädig und habe eine gehörige Portion von Aggression in mir immer noch. Auch gegen mich im Übrigen.
Heute, mit 75, wünscht sich Wolf von Tretschek, der Schriftsteller, die Ikone der Poplyrik vor allem, noch ein neues Buch, das des Dichters Existenz rechtfertigt durch Qualität.
Cornelia Zetsche hat mit Wolf von Tretschek gesprochen. Und sein derzeitiges aktuelles Buch, der Roman Selbstbild mit russischem Klavier, ist bei Ullstein erschienen. Es ist unbehaglich da draußen in der Kampfzone, trotz dieses großen Sommers, den wir haben. Als wäre es selbstverständlich, redet man wieder vom Handelskrieg, Atomkrieg, Bürgerkrieg. Es wird gemobbt, gedisst, gehasst, gehetzt, gedemütigt und gelogen. Der Firnis der Zivilisation, dieses zarte Ding der Hoffnung auf Frieden, ist gefährlich gespannt. Den Riss zu verhindern, Gewalt vor ihrem Ausbruch durch Vernunft zu zähmen, das war schon immer der Wunsch aller großen Humanisten seit der Renaissance. Nur hat es positives Denken derzeit schwer. Die Debatten sind nervös, der Ton ist scharf. Aber woher speisen sich eigentlich die Ängste der Gegenwart? Und welche Gegenerzählungen könnte es geben? Das erkundet die Kulturwelt in diesen Wochen.
Hurra, wir denken noch. Keine Angst vor der Angst.
Heute von und mit Christian Schüle.
Wo man dieser Tage hinsieht, tobt der Irrsinn. Auf nicht vorstellbare Weise wird gemobbt, gedisst, gehasst, gehetzt, beleidigt, verachtet, gedemütigt und gelogen. Der für undenkbar gehaltene Urzustand der menschlichen Existenz ist wieder denkbar geworden, der Kampf aller gegen alle. Der Humanismus, das große Erbe des rationalen Europas, scheint an seine Grenzen gekommen zu sein. Und die, die jetzt abtrünnig werden und sich den Kraftmeiernden und Kriegstreibern anschließen, rufen immer lauter: Wir werden nicht gehört, wir fühlen uns austauschbar, wir werden nicht geschätzt, nicht verstanden, nicht vertreten. Um an diesem für die Demokratie vielleicht entscheidenden Punkt gegenzusteuern und die große Utopie von einem neuen Humanismus für die Zukunft konkret zu denken, hier 5 bescheidene Vorschläge zur Rettung der Menschheit.
Erster Vorschlag: Aufbruchssignal setzen.
Was der zurzeit gestörten Republik fehlt, ist eine auf Vertrauen und Vertrautheit ausgerichtete Ansprache des Einzelnen. Es fehlt das Aufbruchssignal in eine auf lange Frist angelegte Arbeit am Ideal des aktiven Staatsbürgers. Teilnahme durch Teilhabe, Teilhabe durch Teilnahme. Wer teilnimmt, identifiziert sich mit dem Ganzen, in das er eingewoben ist. Er lebt und übernimmt Verantwortung für sein Gemeinwesen. Und wer Verantwortung lebt und lernt, denkt zwischenmenschlich. Diese staatsbürgerliche Loyalität ist der eigentliche Sinn von Solidarität. Das heißt vor allem:
Zweiter Vorschlag: Armut an der Wurzel verhindern.
Armutsprävention bedeutet, ganz im Sinne des Human Development Index der Vereinten Nationen, das Niveau jener Indikatoren für gesellschaftlichen Wohlstand zu heben, die nichts mit unmittelbarer Geldleistung oder dem Bruttoeinkommen pro Kopf zu tun haben. Schul- und Ausbildungsbetreuung, Kultur- und Sportangebote, Lebenserwartung und Selbstachtung. Verantwortung für das Soziale besteht in der Erziehung des Nachwuchses zu sozialer Verantwortung, im Sinne der Republik, der Res Publica, der Sache, die uns alle gemeinsam angeht. Die Idee der Gleichwertigkeit aller Menschen muss jede Generation aufs Neue lernen. Deshalb:
Dritter Vorschlag: Frühkindförderung ausbauen.
Deutschland hat sehr viel Geld, investiert aber nur wenig für Bildung im Kleinkindalter. Frühkindliche Förderung ist ein immens wichtiger Baustein für eine gelingende Gesellschaft, die immer langlebiger, heterogener und vielfältiger werden wird. Langzeitstudien aus den USA zeigen, dass die öffentliche Hand für jeden Dollar, den sie in Kinder aus sozial schwachen Familien investiert, später das bis zu 7-fache zurückerhält. Gezielt geförderte Kinder, egal welcher Herkunft, haben bessere Schulabschlüsse, leben nicht von Sozialhilfe, werden weniger oft kriminell. Wer einmal Wertschätzung und Wohlfahrt erfahren hat, verhält sich meist selbst wertschätzend und wertschöpferisch. Mit dem Einkommen der Eltern hat das nichts zu tun, vielmehr mit gezielter Zuwendung. Das bedeutet:
Vierter Vorschlag: Gemeinwohl stärken.
Jede Gesellschaft muss sich reproduzieren, biologisch wie kulturell. Kulturelle Reproduktion ist ja nichts anderes als die praktische Sorge um sich und um den anderen. Zeugung und Erziehung von Kindern, Pflege der Eltern, lebenslange Selbstbildung, gelebter Müßiggang, ehrenamtliches Engagement. Nicht Güter, Waren und Statussymbole, nicht Geld, Aktien oder Renditen sollten die Grundlagen eines guten Lebens sein, sondern selbstbestimmte Zeit. Jede und jeder Deutsche bräuchte ein individuelles Zeitwertkonto. Sie und er, angestellt oder freischaffend, könnten sich dann mehrfach im Laufe ihres Lebens jene Zeit vom Konto abheben, die sie brauchen, um sich neu auszubilden oder weiterzubilden, um die Welt zu bereisen, um karitative Erfahrungen zu machen, um Nachbarschaftshilfe zu leisten. Die Arbeitsweise muss dem Lebensstil angepasst werden, nicht mehr der Lebensstil der Arbeitsweise.
Fünfter Vorschlag. Lasst uns also mehr Humanismus wagen.
Die Stärke eines guten Landes bemisst sich am Wohl seiner Schwachen. Für Zwischenmenschlichkeit, Anerkennung und individuelle Wertschätzung braucht man nicht eine einzige Waffe.
Christian Schüle mit einem Plädoyer für einen neuen Humanismus. Anregungen dafür, wie ein zeitgemäßer Humanismus konkret gelebt werden könnte, finden sich spannenderweise in der Antike. Die antiken Humanisten und Philosophen haben immer wieder betont, wie wichtig es ist, dass der Mensch zum Beispiel Mäßigung lernen und üben muss, um glücklich zu werden. An diese Vorstellung knüpft der Erziehungswissenschaftler Thomas Vogel in einem Buch an. Wie Seneca, schreibt er gleich am Anfang, mache er sich viele Gedanken über die Tugend der Mäßigung und entwickle Leitlinien für ein mäßiges Leben. Aber Herr Vogel, Sie geben auch zu, und das finde ich sehr sympathisch, dass Sie selber keineswegs ein asketisches Leben führen, sondern eher ständig danach suchen.
Ja, der Mensch ist immer auf der Suche nach dem rechten Maß und wir können das nicht wie in der Mathematik oder in der Arithmetik festlegen und bestimmen, sondern das ist ein ständiger Suchprozess, den jeder Mensch durchmachen muss und den auch Gesellschaften durchmachen müssen.
Wenn Sie selber sich dabei versuchen, an Seneca zu halten, warum glauben Sie, ist so eine Lehre wie die von Seneca besonders geeignet, um sie jetzt auch auf die Gegenwart anzuwenden?
Naja, da muss ich ein bisschen ausholen, wie ich selber zu diesem Thema gekommen bin. Ich beschäftige mich schon sehr lange mit der gesellschaftlichen ökologischen Krise und der Frage der Grenzen des Wachstums, die wir schon seit der Studie 1972 kennen. Und aus dieser Beschäftigung heraus stößt man irgendwann auf die Frage, was ist denn das rechte Maß? Erstmal gesellschaftlich, wie können wir bestimmen, was naturgemäß ist, was der Natur entspricht, sowohl unserer individuellen als auch dem rechten Maß der Kultur im Verhältnis zur Natur. Und so bin ich zu diesem Thema gekommen.
Sie deuten ja auch an, dass Sie selber auch es durchaus schwer finden, Mäßigung zu erlernen. Warum ist das so schwer?
Das ist eine gute Frage, die im Grunde genommen für einen Erziehungswissenschaftler zentral ist. Man kann sie nicht vermitteln. Es ist also im Grunde genommen auch in der antiken Philosophie immer schon so gewesen, dass man Tugenden nicht übertragen kann. Man kann zwar Menschen dazu anregen, über ihre Bedürfnisse und ihre Affekte zu reflektieren, aber man wird ihnen nicht so etwas vermitteln können. Erst recht nicht mit einem moralischen Zeigefinger. Du musst, du sollst. Das geht einfach nicht. Man kann mit ihnen über die wahren Bedürfnisse reflektieren, über die Randbedingungen, auch über die moralischen Folgen der Bedürfnisbefriedigung, beispielsweise bei Bekleidung oder beim Essen. Aber man kann, das ist Ihre Ausgangsfrage gewesen, es den Menschen nicht wie das Einmaleins vermitteln.
Ich habe das natürlich auch deshalb gefragt, weil eines Ihrer Kapitel sozusagen heißt, kann der Mensch überhaupt Mäßigung lernen?
Also im Grunde genommen will ich auch noch mal kurz da auf die Antike eingehen, die da eigentlich bis heute ihre Gültigkeit in ihrer Erkenntnis nicht verloren hat. Man kann im Grunde genommen Tugenden durch das Vorbild vermitteln. Wenn Menschen also vorbildlich handeln, dann orientieren sich andere Menschen an ihnen. Oder man kann also mit ihnen im sokratischen Gespräch beispielsweise über ihre verschiedenen Bedürfnisse reflektieren. Das wären zwei Herangehensweisen, um das zu vermitteln. Die alten Griechen hatten aber auch Übungen, um zum rechten Maß zu finden. Unter anderem hieß das dann Askese. Auch ein Wort, das im deutschen Sprachraum nicht so unmittelbar positiv besetzt ist, will ich mal sagen, heißt aber üben. Üben heißt im Grunde genommen, sich mit dem Mangel auch anzufreunden, mit dem rechten Maß in allen Alltagshandlungen, sei es also nicht nur, was den Güterkonsum angeht, sondern auch, was den Umgang mit Zeit und Raum angeht. Also das Reisen oder die vielen Termine, die wir uns machen und so weiter und so fort. Und Askese bedeutet im Grunde genommen, man muss üben, dass man mit weniger auch zurechtkommt. Das wäre ein Weg, jedenfalls den die antiken Philosophen empfehlen. Ich habe dem im Grunde genommen auch nicht viel hinzuzufügen. Das ist natürlich, wenn Sie mich jetzt als Schulpädagogen fragen würden, eine ganz schwierige Geschichte, das auch in unser Bildungssystem zu integrieren.
Das wäre nämlich die Frage, weil wenn ich es richtig verstanden habe, sehen Sie auch Mäßigungen in zwei Seiten wirksam. Einmal in die Person rein, die Freiheit gewinnt, und natürlich nach außen der Mensch, der gemäßigt lebt, ist nicht so schädlich. Inwiefern kann dann aus Mäßigung auch sowas wie so eine positive Utopie entwickelt werden?
Im Grunde genommen, wenn ich jetzt mal auf Foucault eingehe, der Mensch solle eine Souveränität über seine Affekte und seine Bedürfnisse gewinnen. Und Foucault orientiert sich da auch an den antiken Philosophen der Stoer oder der Epikureer und kommt zu dem Ergebnis, dass wenn man die Souveränität über seine Bedürfnisse, über seine Lüste erlangt, auch gleichzeitig die Gemütsruhe erlangt oder Zufriedenheit oder, wie man es auch ausdrücken kann, das Glück.
Die erlangen Sie selber, die Sie ja ein Suchender sind, dann mit genügend Zeit für sich und einem schönen Ort in der Lüneburger Heide?
Das ist immer eine gute Frage, wie man selber konsequent das versucht. Also man ist im Prinzip immer ein Suchender und jeder Mensch muss dieses rechte Maß in seinem Leben immer wieder neu bestimmen. Es kommen ja immer wieder neue Bedürfnisse, neue Begierden, neue Affekte, die einen treiben. Selbstbeherrschung ist im Grunde genommen letztlich das Ziel eines Mäßigungsprozesses, dass man die Herrschaft über sein eigenes Selbst erlangt. Manchmal braucht man da ein ganzes Leben lang. Deswegen sieht man auch oft ältere Menschen, die in sich ruhen und bei denen man das Gefühl hat, sie haben also im Grunde genommen die Herrschaft über ihr Selbst gefunden.
Aber es ist ja eigentlich sehr beruhigend, dass schon die Suche quasi der Beginn ist.
Ja.
Das nimmt den Leistungsdruck aus der Sache.
Absolut. Also deswegen, wir brauchen auch einen Diskurs, denke ich mal, für eine Kultur der Mäßigung, die uns dann dahin führt, dass wir sowohl individuell, dass jeder Mensch selber überlegt, was für ihn das rechte Maß ist, aber auch gesellschaftlich, dass man dort versucht, ein rechtes Maß im Verhältnis von Kultur und Natur zu bestimmen. Diesen Diskurs haben wir noch gar nicht. Der ist auch noch gar nicht so recht erkannt, dass wir darüber nachdenken müssen, was wir mit Natur machen, wird zurzeit im Grunde genommen ökonomisch determiniert.
Der Erziehungswissenschaftler Thomas Vogel über die alte, neue Tugend der Mäßigung. Sein Buch dazu ist bei Ökom erschienen. Der Prager Frühling ist die Zäsur in der Geschichte des Kommunismus. Ein Kreis reformwilliger Politiker innerhalb der Kommunistischen Partei startete Anfang des Jahres 1968 den Versuch, die sozialistische Gesellschaftsordnung in der Tschechoslowakei liberaler zu gestalten, ihr ein menschliches Antlitz zu geben, wie es damals hieß. In der Nacht vom 20. auf den 21. August 1968, vor 50 Jahren, wurde diese sanfte Revolution von oben brutal beendet. Eine halbe Million Soldaten aus dem Warschauer Paktstaaten marschierten ein und zerstörten die Illusionen. Zum Jahrestag hat der Münchner Historiker Martin Schulze-Wessel ein Buch über diese kurze prägende Ära geschrieben, der Prager Frühling, Aufbruch in eine neue Welt. Nils Beindker.
Dem kurzen Frühling ging, um im Bild zu bleiben, ein langer und vor allem schrecklicher Winter voraus. Martin Schulze-Wessel, Professor für Ost- und Südosteuropäische Geschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität, widmet der Vorgeschichte der Reformära unter Alexander Dubček breiten Raum in seinem Buch. Infolge der stalinistischen Verbrechen unmittelbar nach der kommunistischen Machtübernahme in der Tschechoslowakei musste es einen Wandel geben. Daher das Vorhaben, einen anderen Sozialismus aufzubauen.
Damit wurde die kommunistische Zeit nicht nur als eine Zeit des Aufbruchs, sondern auch als eine Zeit der Deformation lesbar. Je länger über diese Verbrechen publiziert wurde, desto mehr wurde klar, dass es sich um Verfehlungen handelte, um Verbrechen, die die Tschechoslowakei eben zu einem totalitären Staat der 50er Jahre machten. Und das grub an den Fundamenten des kommunistischen Selbstverständnisses.
Gestützt auf einen großen Fundus an Quellenmaterial aus den 1950er und 60er Jahren rekonstruiert Martin Schulze-Wessel die Genese der Reformbewegung innerhalb der tschechoslowakischen Kommunistischen Partei. Führende Akteure des Prager Frühlings wie der Politiker Josef Smirkowski oder auch der Germanist Eduard Goldstücker kehrten im Zuge der Rehabilitierungen zurück an die Macht und in die Öffentlichkeit, in kleinen, aber doch folgenreichen Schritten. In der Partei wurde plötzlich kritisch über grundsätzliche Fragen diskutiert, wie Martin Schulze-Wessel anschaulich zeigt. Der marxistische Philosoph Radovan Richter entwarf ein Programm, das die Rolle des Menschen im beginnenden Computerzeitalter bestimmen sollte. Im sogenannten Richter-Report findet sich die berühmte Formel vom Sozialismus mit menschlichem Antlitz.
Das Besondere an Radovan Richter war, dass er versuchte, diesem Umbruch eine humanistische Wendung zu geben, zu sagen, dass ein neues maschinelles Zeitalter den Menschen nicht versklaven würde, sondern gerade in einer sozialistischen Tschechoslowakei den Menschen emanzipieren würde.
Nach der brutalen Niederschlagung einer Demonstration Prager Studenten am 31. Oktober 1967 griffen die Reformer an der Spitze der Kommunistischen Partei nach der Macht. Zwei Monate später wurde Antonín Novotný als Generalsekretär abgelöst und durch Alexander Dubček, einen Kompromisskandidaten, ersetzt. In der Presse wurde zunehmend offener über die Verfehlungen der alten Entourage berichtet. Die Abschaffung der Zensur Anfang März 1968, einmalig im sozialistischen Lager, verdankt sich nicht zuletzt den Recherchen über den tschechoslowakischen General Jan Šejna, einen Günstling von Novotný.
Diese Berichterstattung führte dann letztlich zu der Flucht Šejnas unter sehr dubiosen Umständen und zu einem der größten Geheimnisverrate in der Zeit des Kalten Krieges. Šejna nahm nämlich die Aufmarschpläne der tschechoslowakischen Armee mit in die USA und übergab sie dem CIA. Über diese ganze Affäre konnte die tschechoslowakische Presse ohne jegliche Schranken berichten und damit war de facto die Zensur gefallen.
Die Reformer unter Dubček führten zahlreiche Neuerungen ein, etwa mit Blick auf die Versammlungs- und die Reisefreiheit. Die Macht der Partei wurde bei allen Liberalisierungstendenzen allerdings nie in Frage gestellt. Demokratische Aktivisten wie der Theatermacher Václav Havel wurden allenfalls geduldet. Eigene Parteien gründen durften sie nicht. Martin Schulze-Wessel macht deutlich, dass man zwischen der Idee eines demokratischen Sozialismus und der Demokratie unbedingt unterscheiden muss. Sein Buch, kenntnisreich und anschaulich geschrieben, endet mit der Okkupation im Auftrag Brezhnevs. Die folgende Epoche, die sogenannte Normalisierung, wird nur kurz berührt. Aber auch über die Geschichte des Prager Frühlings ist viel Neues zu erfahren.
Der Prager Frühling, Aufbruch in eine neue Welt, heißt das Buch und ist neu im Reclam Verlag. Und morgen in Bayern 2 im Feature von Nils Beindger, kurz nach 18 Uhr.